Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit am Start bist bei der Folge mit Sandra Neumeier. Sandra ist Mentorin für Lebenskunst und Expertin für Gehirnbedienung. Und was das genau ist und was sie da macht, erzählt sie gleich selbst. Und wir sprechen heute über das Thema Achtsamkeit, Resilienz und auch über Stressbewältigung. Und es werden ganz, ganz viele Impulse kommen zum Thema, hey, wie kannst du selber ein erfüllteres und glücklicheres Leben führen? Und Sandra ist da wirklich so gut im Erklären. Also das heißt, wenn du mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung noch wirklich gar nichts zu tun hattest, dann wird dir diese Folge ganz, ganz viele neue Impulse geben, weil Sandra das einfach so, ja, so greifbar und so bildlich macht. Und ich freue mich jetzt echt total auf dieses Gespräch mit Sandra und wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei der Folge. Und teil gerne die Folge, wenn du glaubst, das würde auch anderen Menschen helfen. Da kannst du auch bei mir auf YouTube vorbeischauen. Das ist Eva, der Podcast. Und da freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen, wenn dir die Folge gefallen hat. Und wenn du dich für mein Coaching interessierst, dann kannst du auf evacoaching.de noch mehr Informationen über mich finden. Dort kannst du auch Coachings bei mir buchen oder erstmal ein unverbindliches Erstgespräch mit mir vereinbaren. Genau, und wenn du selber Lust hast, mal bei mir im Podcast zu sein, als Gast, als Gästin, dann kannst du dich gerne auch bei mir melden. Also ich freue mich wirklich über jeden, der über ein Herzensthema sprechen möchte oder wenn du Expertin oder Experte für irgendwas bist und das gerne im Podcast teilen möchtest, dann kannst du das auch sehr gerne tun. Genau, und dann machen wir ein kleines Kennenlernen aus über Zoom und dann kriegst du von mir Fragen gestellt und dann nehmen wir zusammen ein Interview auf. Und genau, also scheu dich da nicht, kontaktiere mich einfach. Wir können das alles erstmal auch besprechen, wenn du dann noch ein bisschen Bedenken hast. Und ja, ich freue mich wirklich über jeden. Also, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst und freue mich natürlich auch, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist bei Eva, der Podcast. Herzlich willkommen, Sandra. So schön, dass du heute dabei bist bei Eva, der Podcast. Und jetzt darfst du dich natürlich erstmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo. Danke, liebe Julia, für die Einladung. Mein Name ist Sandra Neumeier. Ich arbeite im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Nenne mich selbst die Expertin für Gehirnbedienung. Weil ich absolut davon überzeugt bin, dass alles am Ende in unserem Kopf beginnt, in der Art, wie wir denken und dann anschließend handeln und fühlen. Und ich glaube, dass wir über unser Gehirn unser Leben eben lenken und bedienen können. Ja. Und ja, ich bin da als Mentorin für Lebenskunst mit verschiedenen Aufgaben unterwegs, die ich so mache. Zum einen habe ich ein Mentoring-Programm. Das richtet sich an Privatpersonen und da geht es einfach darum, dass man in einer 1:1 Zusammenarbeit guckt, wo steht der Mensch, der zu mir kommt, wo möchte er oder sie gerne hin und dann begleite ich die Menschen da. Ich nenne das selber Heldenreise, den Held oder die Heldin in den Menschen eben wecken will. Yeah. Das hat jeder von uns in sich, nur manche wissen es nicht oder wissen nicht, wie sie da dran kommen, sage ich mal, an ihre Superkräfte. Und da schauen wir dann eben über ein paar Wochen oder auch Monate zusammen, wie wir da den schlummernden Helden vielleicht zum Leben erwecken können. Ja. Und ja, das ist das eine, was ich mache, eben mit Privatpersonen. Dann biete ich darüber hinaus noch verschiedene Workshops und Seminare an, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen, eben auch rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dann spreche ich auf Veranstaltungen um die Themen, die mich bewegen. Ich habe jetzt bei Germany's Next Top Speaker mitgemacht, habe es aber leider ganz knapp nicht in die Top 30 geschafft. Also ich war irgendwo Platz 31 oder 32, glaube ich, bin ich gelandet. Und die Katja Kaden, die das organisiert, hat jetzt die Speaker Star Allianz gegründet, wo ich jetzt auch als Mitglied mit eingetreten bin. Und ihre Idee ist, Charity und Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden. Das finde ich auch eine richtig coole Sache. Da werde ich mich jetzt noch mit beteiligen auch. Dann bin ich als freiberufliche Dozentin unterwegs bei der Deutschen Angestelltenakademie und auch bei der Volkshochschule hier in Ingolstadt. Mache da Themen rund um Bewerbungsmanagement, wie verhalte ich mich in Vorstellungsgesprächen, Motivationsthemen haben wir da und auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und ich habe mit einer ganz lieben Kollegin zusammen, mit der Doris hier in Ingolstadt, das Netzwerk Frauen stärken gegründet. Da ist unsere Idee dahinter, dass wir Frauen mehr in die Sichtbarkeit holen und ermutigen, sich auch mehr zu trauen, sich mehr zu zeigen. Auch im Beruf sind wir Frauen ja oft so ein bisschen die Zurückhaltenderen im Vergleich zu den Männern. Die haben da oft weniger Hemmungen, sich zu zeigen und zu präsentieren, wie wir Frauen. Und da wollen wir die Frauen so ein bisschen stärken, haben da auch einige Männer jetzt schon mit dem Netzwerk, die das Thema auch eben unterstützen. Und ja, ist auch eine ganz tolle Geschichte. Und zuletzt noch engagiere ich mich in einer Gruppe, das heißt die Neuen Menschenrechte, vom Professor Jean-Paul Martin. Der hat sich sein ganzes Arbeitsleben lang damit beschäftigt, wie Menschen ein glückliches und zufriedenes Leben führen und was die dafür brauchen, und hat auf Basis seiner ganzen Forschungen da die neuen Menschenrechte ins Leben gerufen. Und genau, da bin ich auch noch mit dabei.
Ja,
Genau.
Wahnsinn. Also du machst wahnsinnig viel. Hört sich total breit gefächert an. Ich habe noch eine kurze Frage. Kannst du einen kleinen Ausschwenker machen zu dem, wie wird Charity mit Persönlichkeitsentwicklung verbunden, dass ich mir da ein Bild zu machen kann? Weil
Ja,
das hört sich,
gerne.
finde ich, super, super spannend an.
Also die Idee dahinter ist, dass ganz viele Speakers sich eben da zusammentun in dieser Speaker Star Allianz und dort für alle Menschen kostenfreie Inhalte anbieten. Also da wird es dann verschiedene Veranstaltungen und auch Live-Events geben, Online-Events, wo eben die Speaker über das Thema Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Und gleichzeitig will die Katja das dann eben mit so einer Charity-Veranstaltung verknüpfen, also dass man quasi spenden kann und damit irgendwelche sozialen Projekte dann unterstützt. Die Menschen, die Dinge ja alles kostenlos bekommen, und gleichzeitig haben die Möglichkeit eben dann zu spenden und da andere Menschen damit zu unterstützen dann.
Das finde ich super cool, weil Coaching ja, das ist ja teilweise, es gibt ja auch wahnsinnig hochpreisige Coachings, und auch wenn Coaching jetzt nicht so wahnsinnig hochpreisig ist, dann ist es ja trotzdem für manche Menschen gar nicht erschwinglich. Und dann grenzt es ja natürlich auch, also bestimmte Personengruppen aus und ist irgendwie nur was für Leute, die sich wirklich leisten können. Von daher finde ich voll cool, was ihr macht, dass es so, ja, dass es noch zugänglicher gemacht wird und gleichzeitig ja auch was, ja, gespendet werden kann.
Genau,
Richtig cool.
also das soll
Ja.
mal ein nicht kommerzieller Weg quasi sein dafür.
Ja.
Und wie gesagt, ist ganz, ganz frisch, ganz neu, befindet sich jetzt gerade im Aufbau, und ich glaube, da könnte echt was richtig Großes draus entstehen.
Ja. Voll cool. Hast du vorher was anderes gemacht? Also du bist ja nicht direkt ins Coaching wahrscheinlich eingestiegen. Wie sah denn dein Weg vorher aus? Also wie kamst du überhaupt dazu, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ich habe vorhin tatsächlich was komplett anderes gemacht. Ich bin ganz klassisch gestartet nach der Schule mit einer Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation. Habe dann noch einen Handelsfachwirt gemacht, so für mich in der Abendschule. Und in der Firma, wo ich dann damals war, ging es nicht so richtig weiter. Dann bin ich in die Automobilbranche gewechselt, bin da so ein bisschen ins Controlling gestolpert. Und habe mich aber darüber hinaus auch mit Themen wie Projektmanagement beschäftigt, New Work, Kulturwandel haben wir auch ganz viel in der Firma gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, da ging es ja auch um die Menschen, dass die Menschen sich wohlfühlen in der Arbeit, dass sie gute Arbeit leisten können. Und da habe ich schon gemerkt, das ist eigentlich das, was mich richtig interessiert, was mir Spaß macht, also der Mensch. Und gleichzeitig habe ich schon sehr früh, also mit Anfang 20, angefangen, mich selber mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und habe da ganz viel auch gemacht und gemerkt, was sich alles zum Positiven verändert, wenn man sich auch mit seinen Themen mal auseinandersetzt, ja, auch mit den Dingen, die nicht so gut laufen. Und wenn man an sich arbeitet und ja, eben auch irgendwelche persönlichen Krisen dafür nutzt, um wieder gestärkt rauszugehen und ja, die Dinge anzupacken. Und ich fand das halt bei mir selber meinen eigenen Weg da richtig cool, was sich da alles getan hat. Und dann dachte ich mir, Mensch, das will ich gerne weitergeben. Also da will ich andere Menschen auch dafür begeistern, dass die sich für sich selbst begeistern und sich da auf die Reise machen, ja, und ihre Themen angehen. Und ja, in der Firma, wo ich war, ging es dann für mich nicht mehr so richtig weiter. Da kam dann der Dieselskandal vor ein paar Jahren. Und auf das hin mussten halt viele Dinge auch verändert werden. Es kamen neue Geschäftsführer, es wurden Themen halt nicht mehr so priorisiert wie zuvor, eben so Kulturwandelthemen und solche Sachen. Und dann, ja, ging für mich dort die Reise zu Ende. Ich habe dann relativ kurzfristig gekündigt und stand dann erstmal da und habe mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt genau? Ich hatte dann nur 3 Monate Kündigungsfrist und eben Zeit, mir was einfallen zu lassen. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich es jetzt mit der Selbstständigkeit versuche. Und ja, kurz nach meiner Entscheidung kam dann das schöne Thema Corona. Und alles, so wie ich es mir überlegt hatte, war erstmal so nicht mehr möglich. Und ich musste dann eben andere Wege finden, wie ich jetzt ja, das Thema starten kann. Und es war dann relativ holprig. Und so im ganzen letzten Jahr eigentlich gab es da sehr viele Stolpersteine und Dinge, die nicht funktioniert haben. Und so seit diesem Jahr läuft es jetzt langsam richtig gut an. Also ich habe ja vorab erzählt, was ich jetzt alles mache und es funktioniert jetzt langsam auch alles. Und ja, jetzt wird es richtig gut.
Ja, es hört sich auch so an, also dieses, dass du das, was du auch anderen Menschen weitergeben willst, so dass es ja auch immer noch eine Möglichkeit gibt, noch was anderes zu machen. Da bist du ja jetzt echt so dieses perfekte Beispiel dafür, so gekündigt und erstmal, oh, was mache ich jetzt? Und dann, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ja, was zu machen und sich aufzustellen, ne? Dass das,
Absolut.
ja, total gut. Was würdest du sagen, was fasziniert dich am allermeisten an der Arbeit mit Menschen? Also du hast schon gesagt, ja, du hast einfach gesehen, ja, der Mensch, wie er funktioniert und so fasziniert dich. Ist es das auch, was dich so am Laufen hält, was deine Motivation ist?
Ja, also zum einen für mich zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Ja, funktionieren klingt jetzt ein bisschen, aber am Ende ticken wir ja alle irgendwie ähnlich. Ja, das muss man ja sagen. Und das zu verstehen, wie so Verhalten funktioniert und wie wir einfach als Menschen funktionieren, das fasziniert mich unglaublich. Und zum anderen, wenn ich dann eben mit Menschen arbeite, zu sehen, wie die sich entwickeln. Ja, wie die aus ihrer Komfortzone gehen, wie die neue Dinge plötzlich in ihr Leben integrieren, wie sich Dinge verändern, weil sie sich eben selbst verändern. Also es ist ja immer von innen nach außen. Also wir fangen an, uns selbst zu verändern und dann verändert sich auch unser Außen. Und wenn dann da die ersten Erkenntnisse und die ersten Erfolge kommen und die Menschen mir dann berichten, was sich getan hat, durch das, was ich oder was wir gemeinsam in den Terminen erarbeitet haben, das ist dann das, was mich total antreibt, wenn ich sehe, das Leben der Menschen verbessert sich durch die Arbeit, die ich mache.
Ja, total gut. Also finde ich auch, ich habe auch meine Motivation anzufangen mit dem Coaching, war auch so dieses zu verstehen, wie funktionieren denn Menschen? Also erstmal mich selber zu verstehen, warum sind die Dinge in meinem Leben so, wie die sind? Weil ich dachte, ey, ich drehe mich total im Kreis. Und das ist so eine Faszination auch geworden. So, ah, okay, wie du sagst, wir sind uns teilweise so ähnlich und doch so individuell. Und ich finde es auch super spannend zu verstehen, ah, warum sind die Sachen so, wie sie sind? Also warum sind Verhaltensweisen, warum, ja, sind Prägungen so und so super spannend. Ja,
Voll.
wir wollten ja heute über so verschiedene Themen sprechen. Achtsamkeit ist eins davon. Und warum glaubst du, ist Achtsamkeit jetzt heute in dieser schnelllebigen Zeit vielleicht gerade auch mit Corona wichtiger, als es jemals war?
Ich glaube tatsächlich, dass es in erster Linie an dieser, wie du schon gesagt hast, schnelllebigen Welt liegt. Also wir haben ja ein Zeitalter, wo wir eine Informationsflut haben, wie wir sie so ja als Menschen noch nie hatten. Also wir haben jederzeit Zugriff auf alle Informationen, die wir brauchen übers Internet. Gleichzeitig bekommen wir aber auch alles mit, was auf der Welt passiert. Ja, während wir früher vielleicht mitbekommen haben, was im eigenen Umfeld, im eigenen Dorf oder der eigenen Stadt passiert, in der Tageszeitung, bekommen wir jetzt mit, was auf der ganzen Welt passiert und die Infos prasseln auf uns ein. Es ist alles hochautomatisiert, technisiert. Wir sitzen oder viele Menschen sitzen den größten Teil vom Tag vor irgendwelchen Bildschirmen und machen da was, wo wir auch oft am Abend uns fragen, was haben wir denn jetzt eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ein Handwerker hat es dann noch ein bisschen besser, der sieht das Ergebnis. Gerade bei den Menschen, die am PC arbeiten, ist das oft schwer zu greifen für die Leute. Und gleichzeitig sind wir halt ständig abgelenkt. Ja, Multitasking ist so dieses eins der vielen Modewörter, die ich persönlich überhaupt nicht mag, weil ich finde Multitasking schrecklich. Ich glaube, dass wir mit Multitasking uns selber unglaublich stressen und wenig erreichen können, anstatt wir eins nach dem anderen machen. Und wenn wir dann mal nicht abgelenkt sind durch irgendwelche Dinge im Außen, dann neigen wir dazu, dass wir uns dann selbst ablenken. Wenn wir dann mal 5 Minuten Zeit haben, was machen wir? Wir nehmen das Handy in die Hand. Kurz mal Social Media checken,
Da
kurz
wird
mal was
Instagram
googeln.
gescrollt, ja.
Genau. Und dann sitzen wir wieder vom digitalen Bildschirm und ziehen uns wieder irgendwelche Inhalte rein. Und ich denke, dass Achtsamkeit da eben der Schlüssel dazu ist. Zum einen, dass uns das bewusst wird. Ja, Bewusstsein ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema da, dass wir uns selbst bewusst werden, was wir dann den ganzen Tag so machen und uns dann eben auch diese Pausen gönnen dazwischen.
Ja, ich denke häufig, dass Menschen, also es wird ja häufig gesagt, oh, der Alltagstrott und so weiter, oder dass Menschen gerne mehr erleben möchten und so. Und ich habe mir oft schon gedacht, wäre der Mensch an sich in dem Moment, den er erlebt, viel achtsamer, da würde ein so ein Moment reichen und da wäre nicht immer dieses Streben, noch mehr zu erleben und noch mehr zu konsumieren, ne? Weil dieses bewusst in einem Moment wahrzunehmen, was jetzt hier gerade passiert, sei es, ich trinke jetzt eine Tasse Tee, das ist ja, also da ist ja dann, kommen ja so viele Gefühle und ja, so viel Bewusstsein auf, dann braucht es wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie tausendmal durch Instagram, um sich nochmal irgendwie so eine Stimulation zu holen, um noch so einen Input zu haben. Ja? So diese Suche im Außen, die dann doch eher stresst, als dass sie irgendwie ja entspannt bewusst macht oder eher das Gefühl von Lebendigkeit irgendwie auch gibt.
Absolut. Und viele verbinden das Wort Achtsamkeit aus meiner Erfahrung leider immer noch mit irgendwelchem ganz abgedrehten spirituellen Hokuspokus. Aber du hast es gerade wunderbar formuliert. Im Prinzip geht es bei der Achtsamkeit erstmal nur darum, dass das, was wir machen, wir mit voller Aufmerksamkeit tun. Und egal, was das gerade ist, und das kann eine Tasse Tee sein, das kann ein Buch lesen sein oder Essen. Achtsames Essen ist auch was unglaublich Spannendes, wenn man sich einfach mal hinsitzt und mit voller Aufmerksamkeit isst und schmeckt und das Essen im Mund wahrnimmt und überlegt, wie sich das anfühlt und welche Gewürze da jetzt drin sind oder welche Zutaten. Also alleine das ist schon was, da kommen wir komplett runter. Ja, unser Stresslevel sinkt und wir sind komplett einfach mal im Hier und Jetzt angekommen und nicht gedanklich schon in der Zukunft, was wir als nächstes tun oder in der Vergangenheit und überlegen noch, okay, was war denn gestern oder was lief vorher schlecht im Gespräch mit der Kollegin oder keine Ahnung. Also wir sind ja die ganze Zeit mit unserem Kopf irgendwo, entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit unterwegs. Und dieses Zurückkommen in den Moment und uns auf das zu konzentrieren, was wir gerade tun, das ist Achtsamkeit. Ja, das ist nichts mit irgendwelchem spirituellen Hokuspokus, was eben manche damit interpretieren.
Es hört sich fast so ein bisschen unsexy an, gell? Achtsamkeit. Was hat dieses Buddhistische, der Mönch, der da achtsam sitzt und meditiert? Denkt man, okay, muss ich jetzt selber in Askese leben, um achtsam zu sein? Ja, aber auch gerade dieses Zukunftsorientierte, was du sagst, finde ich auch. Einerseits ist es ja total wichtig, sich zu orientieren, okay, wo möchte ich noch hin und was möchte ich vielleicht für mich noch verwirklichen oder wie schaffe ich es, dass ich finanziell so aufgestellt bin, dass ich mir dies oder jenes aufbauen kann. Aber wenn der Moment oder das Hier und Jetzt so sehr verloren geht, dann ist es das, was so tragisch ist und was ich tatsächlich auch häufig in der Krankenpflege erlebt habe, dass Menschen, die dann irgendwie krank werden oder alt sind und kurz vorm Sterben sind, dann, ja, okay, sie haben jetzt ihr ganzes Leben lang irgendwie nur für die Zukunft gearbeitet, was gemacht, um sich eine Zukunft aufzubauen, die dann besser sein soll als das Hier und Jetzt, was ja einerseits ein schöner Gedanke ist, nur wenn du, wie du schon gesagt hast, wenn alles da drin hängt in der Zukunft oder in der Vergangenheit, dann ist es, ja, fühlt sich das Leben wenig, wenig lebendig an und sondern einfach nur wie, ja, wie harte Arbeit, ja.
Ja, ich glaube, da kann es eine Idee sein, dass man sagt, man natürlich sollte man sich Gedanken um die Zukunft machen und das
Ja.
auch planen. Also das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, wenn man ein achtsames Leben führt. Aber auch da kann man dann hergehen und sagen, okay, jetzt mache ich mir meinen Plan. Was ist jetzt mein langfristiger Plan? Was ist mein kurzfristiger Plan? Welche Schritte braucht es dafür?
Ja.
Und das kann ich auch achtsam gestalten, ja, diese Planung. Und dann geht es aber darum zu sagen, okay, und was ist jetzt im Hier und Jetzt zu tun? Was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist heute zu tun? Ja?
Ja.
Also es macht auch oft Sinn, sich erstmal bewusst zu machen, den jetzigen Tag gut zu leben. Ja, und zu sagen, was ist am heutigen Tag wichtig, auch im Hinblick auf meine Zukunft, was ich heute erledigen will, und dann erstmal nur das zu tun und sich darauf zu konzentrieren.
Ich habe tatsächlich, hat mir gestern, meine Schwester hat mir erzählt, also sie hat eine 6-, fast 7-jährige Tochter und mit der war sie gestern auf dem Spielplatz noch mit einer Freundin und hat erzählt, wie ihre Tochter Die hatten da Mordspaß und wie sie auf einmal so ganz laut gebrüllt hat, boah, Mama, heute ist der lustigste und schönste Tag in meinem Leben. Und ich finde es so ein schönes Beispiel, weil Kinder haben das ja total, ne? So dieses im Hier und Jetzt Leben. Und denke ich, boah, da können wir uns so eine Scheibe abschneiden, auch mal das so zu erleben, so lebendig das zu erleben, was gerade passiert, dass wir in dem Moment sagen würden, boah, heute ist der lustigste und schönste Tag überhaupt. Gell? Also meine Kinder sind ein wunderbares Vorbild für das Thema Achtsamkeit.
Ja. Kinder und Tiere.
Ja, voll.
Tiere leben das auch perfekt vor. Du wirst kein Tier auf diesem Planeten finden, das sich Sorgen um die Zukunft macht. Ja? Ja. Die kriegen kein Burnout und keine Depression. Ja. Das ist wirklich ein menschengemachtes Thema. Und wie du sagst, Kinder haben das natürlich auch noch überhaupt nicht, zum Glück. Und jeder, der Kinder hat, darf die sich als Lehrer nehmen und einfach mal ein Kind beim Spielen zu beobachten. Ja? Wenn das voll in dem Moment ist und nur aufs Spielen konzentriert ist, und aber diesen Zustand, diesen Flow-Moment, wie man es ja nennt, also so ein Kind ist ja komplett im Flow, genauso ein Hund, wenn der draußen im Garten rumtollt, die können wir uns als erwachsene Menschen genauso wieder ins Leben holen.
Ja. Was würdest du sagen, wie hat dein Leben sich verändert, als du dich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt hast oder als du Achtsamkeit für dich integriert hast? Also was waren so die prägnantesten Sachen, die sich verändert haben bei dir?
Also ich lebe intensiver seitdem, eben weil ich wirklich täglich versuche, so viel wie möglich im Hier und Jetzt zu sein, und dadurch fühlt sich der Tag auch voller und intensiver an. Das klappt mal besser und mal schlechter, da braucht man auch nicht drüber reden. aber wichtig ist halt, dass es uns erstmal überhaupt bewusst ist. Also ich stolper genauso rein, dass ich mich dann wieder so getrieben fühle und im Hamsterrad renne und von einem Termin zum nächsten und dann irgendwie mich am Abend frage, was war denn jetzt eigentlich? Das passiert mir immer noch oft genug, aber es wird weniger. Dann bin ich auf jeden Fall weniger gestresst auch, durch das, dass ich meinen Tag plane und sage, okay, was ist jetzt heute zu tun, und die anderen Dinge dürfen dann auch wirklich bis morgen warten. Und wenn ich dann mal gestresst bin, dann bekomme ich schneller wieder in den Griff. Weil es mir dann auch bewusst ist und ich weiß, okay, jetzt habe ich mich wieder treiben lassen und jetzt komme ich zurück in den Moment und konzentriere mich auf das, was ich gerade jetzt zu tun habe und nicht, was morgen und nächste Woche und in einem halben Jahr wichtig ist.
Ja.
Ich bin dankbarer geworden. Also ich wertschätze mein Leben auch mehr. Ich sehe auch mehr die Dinge, für die ich dankbar sein kann, weil ich da einfach auch den Fokus mehr drauf setze. Auf das Positive eben. Und ich kann besser mit meinen Emotionen umgehen. Auch weil ich mir meiner Emotionen mehr bewusst geworden bin, ich mehr darauf achte, wie fühle ich mich denn jetzt? Und wenn ich mich mal nicht gut fühle, mir dann auch die Frage stelle, woran liegt es denn? Und was kann ich jetzt vielleicht tun, damit es mir wieder besser geht, dass ich mich wieder besser fühle? Ja. Und dadurch, dass ich meine Emotionen mehr, ich sage jetzt mal, kontrollieren kann, wobei kontrollieren immer ein schwieriges Wort ist für Emotionen, aber dass ich besser damit umgehen kann, passiert es mir auch sehr viel seltener, dass ich irgendwie total emotional in ein Gespräch gehe.
Ja.
Sondern im Normalfall schaffe ich es, mich vorher kurz zu sortieren und mich gut darauf vorzubereiten und dann nicht aus der vollen Emotion raus ein schwieriges Gespräch zu führen.
Ja.
Also das würde ich auch auf die Achtsamkeit ein Stück weit schieben wollen, ja.
Total. Also kenne ich auch von mir voll gut, seit ich bewusster, achtsamer bin, auch mit diesen, wie du jetzt auch gesagt hast, Emotionen oder Gefühle wahrzunehmen und dann zu gucken, woher kommt denn das? Und nicht einfach mit dem Gefühl mitzugehen, mit diesem Impuls. Und dann so voll, ich war oft früher so deutlich gereizter. Also ich habe mich häufig also schneller stressen und nerven lassen und habe dann so dieses innerliche, so ein Getriebensein, das war bei mir ganz, ganz präsent. Und das ist tatsächlich so viel, also annähernd nicht mehr vorhanden, dieses Gefühl von, boah, irgendwas reizt mich so im Innen, ne? Und so zu reflektieren, aha, wenn ich so gereizt bin oder sowas, was könnte es denn überhaupt sein? Und das ist tatsächlich meistens, so wie du es auch schon beschrieben hast, so dieses einfach viel zu schnell gelebt zu haben an dem Tag, ne? Das noch und das noch und das noch und irgendwie gar nichts richtig bewusst davon wahrgenommen zu haben, sondern einfach nur so ein Abarbeiten, das ist zu tun. Aber während ich es getan habe, was auch dann schöne Sachen waren, zum Beispiel mit meinen Hunden spazieren gehen. Aber es war trotzdem noch so, naja, das muss jetzt halt gemacht werden, obwohl es was ist, was mich total glücklich macht. So. Also mein Herz erfüllt.
Ja.
Ja. Wir wollten jetzt auch nochmal auf das Thema Resilienz eingehen. Was bedeutet, also vielleicht erstmal für die Hörer, was Resilienz bedeutet und ob das überhaupt auch was ist, was erlernt werden kann, weil Resilienz ja eine totale Ressource ist und manche haben es ja irgendwie schon mehr als andere. Also was würdest du sagen, also vielleicht kannst du einmal so aus deinem, von deinem Standpunkt aus, was bedeutet Resilienz für dich oder wie legst du es dir aus, wie ist so deine Interpretation vielleicht auch und würdest du sagen, dass es erlernt werden kann?
Also erlernt kann es definitiv werden, das will ich gleich mal vorab sagen. Das ist für mich, Resilienz ist für mich wie ein Muskel, den man trainieren kann.
Ja.
Also definitiv. Und ja, Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Also im Prinzip die Fähigkeit, wie ich mit schwierigen Situationen umgehe und wie schnell ich dann auch wieder, sage ich mal, auf meinem normalen Level zurück bin. Ja,
wenn, Betriebstemperatur.
Genau, wenn es mir schlecht geht, wenn ich eben so ein Tal habe, wie schnell ich wieder zu mir selbst zurückfinde.
Ja.
Das ist für mich Resilienz. Also dieses, wenn uns was umwirft, wie schnell stehen wir denn wieder auf?
Ja.
Und wie du sagst, da gibt es Menschen, die brauchen da relativ lange dafür und haben da wirklich Schwierigkeiten damit, wieder aufzustehen oder brauchen dann auch schneller mal Hilfe oder eine reichende Hand.
Ja.
Und andere sind wie so Stehaufmännchen, die können einfach nichts umwerfen.
Ja.
Und es gibt die 7 Säulen der Resilienz. Das ist nicht von mir, das kann man auch mal nachgoogeln. Und wenn man sich die mal anschaut, dann ist es relativ klar, was uns helfen kann, schneller wieder aufzustehen, ja? Wie diese Stehaufmännchen, die zack, bumm, wieder stehen. Das ist zum einen das Thema Selbstbewusstsein. Also wie sehr bin ich mir denn mir selbst, meiner Emotionen, meiner Gefühle und auch zum Beispiel meiner Stärken bewusst? Ja, wenn ich mich selber gut kenne und weiß, was ich gut kann und was mir jetzt in diesem Moment eben helfen kann, mich da selber wieder rauszuziehen aus einer schwierigen Situation, dann wird es mir auch leichter fallen. Und wenn ich eben weiß, wie ich mit mir selber gut umgehen kann, ja, das würde ich mal unter Selbstbewusstsein sehen. Das zweite ist die Kontaktfreude, die zweite Säule. Wenn ich in meinem Leben gute Beziehungen habe und Menschen habe, denen ich wichtig bin und die mir wichtig sind, wenn ich dann mal eine schwierige Phase habe, dann werden die mir auch helfen, da wieder rauszukommen. Zumindest spätestens, wenn ich um Hilfe bitte oder denen über meine Situation erzähle. Wenn ich dann Menschen habe, die sagen, hey komm, das machen wir schon und wo kann ich dich unterstützen, werde ich schneller wieder aufstehen können. Das andere ist die Gefühlsstabilität. Das ist im Prinzip eben der Umgang mit meinen Gefühlen. Wie es gibt ja Menschen, die schnell in so ein Loch fallen und dann aber auch gleichzeitig wieder himmelhoch jauchzend sind, also die so extreme Gefühlsschwankungen haben.
Ja.
Für die ist es auch schwieriger, wie jemand, der seine Gefühle so ein bisschen, ja, sind wir wieder beim Begriff Kontrolle, kontrollieren kann und gut damit umgehen kann. Der wird auch schneller diese negativen Gefühle wieder in positive umwandeln können, ne, bei einer Krise. Dann, was unglaublich hilft, ist das Thema Optimismus. Ja, jetzt kein blinder Optimismus, aber wenn ich prinzipiell ein optimistischer Mensch bin und in jeder Krise trotzdem noch irgendwas Positives abgewinnen kann. Und wenn man mal überlegt, oft sagt man ja auch Jahre später, wenn man dann so einen gewissen Abstand zu einer Krise hat, sagt man ja auch, man stimmt, dafür war es gut, so im Nachhinein. In dem Moment sieht man das meistens nicht, das ist klar, weil dann überwiegt erstmal das Negative. Aber wenn ich so ein grundsätzlich optimistischer Mensch bin, dann werde ich auch schnell wieder irgendwas Positives sehen und mich da leichter wieder rausbefördern. Dann gibt es noch eine Säule, die Handlungskontrolle. Da geht es einfach darum, ob ich ein Mensch bin, der eher lösungsorientiert ist und dann schnell auch ins Handeln, ins Umsetzen kommt, ja, und sich da einfach wieder rauskämpft aus dieser Krise und sagt, okay, was muss ich denn jetzt tun, damit es mir wieder besser geht, dass ich diese Lebenssituation überwinden kann. Und ein anderer verfällt vielleicht eher in so eine Schockstarre, sage ich mal, und ist erstmal handlungsunfähig und braucht dann vielleicht auch jemanden von außen, der ihn da ein bisschen mitnimmt. Dann haben wir noch eine Säule Realismus. Das ist im Prinzip, wie realistisch ich dann auch die Dinge einschätze. Ob ich mit so einer rosaroten Brille durchs Leben laufe und Krisen auch gar nicht kommen sehe und da dann voll reinstolper und mich frage, wie ist denn das jetzt passiert? Oder ob ich sowas vielleicht auch schon ein Stück weit kommen sehe. Manche Sachen können wir natürlich auch gar nicht kommen sehen, aber manchmal kann man es ja auch schon vorahnen, dass das jetzt vielleicht gerade in die falsche Richtung läuft und schon mal gegensteuern. Und die letzte Säule ist die Analysestärke. Hängt auch ein bisschen mit dem Realismus dann zusammen aus meiner Sicht. Also wie gut kann ich dann die Situation jetzt einschätzen? Wie schlimm ist es wirklich? Wie leicht kann ich wieder raus vielleicht aus der Situation? Oder was sind jetzt die nächsten logischen Schritte? Also dass wir da auch wieder in diese Lösungskompetenz kommen und eben sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist, aber was machen wir denn jetzt?
Ja.
Und da sind Menschen unterschiedlich aufgestellt. Also in allen 7 Säulen sind Menschen da unterschiedlich aufgestellt, aber an allen 7 Punkten kann ich selber gut arbeiten. Mhm. Am besten nicht in der Krise, sondern schon davor. Dass ich sage, ich schaue schon mal, dass ich mich da einfach selber ein bisschen weiterentwickle und besser aufstelle, dass wenn dann die nächste Krise kommt, ich eben auch so ein Stehaufmännchen sein kann, das relativ schnell wieder aufsteht und weitermachen kann.
Mhm. Voll schön erklärt. Also danke fürs Teilen. Total, total greifbar ist das auch jetzt formuliert. Würdest du sagen, also ich meine, es gibt ja auch große Verdränger unter Menschen. Also es gibt ja auch die Menschen, die dann sagen, ach nee, das war gar nicht so schlimm und sowas, wo es auch eine Verdrängung ist. Aber es ist ja letztendlich, also wenn ich jetzt durch eine Krise durchgehe und es nicht aus Resilienz sozusagen meistere, sondern aus Verdrängung, dann ist ja Verdrängung schon eher was dann negativ ist. Wie meinst du, könnte ich das jetzt von außen oder wenn das mir jetzt passiert, unterscheiden? Bin ich jetzt einfach resilient oder bin ich der größte oder beste Verdränger auf der Welt?
Ja, das ist wahrscheinlich manches Mal eine schwierige Grenze, gerade wenn wir mitten in der Krise stecken.
Ja. Yeah.
Verdrängung ist, denke ich, daran zu erkennen, dass wir uns mit dem Problem nicht beschäftigen wollen. Ja. Also, dass wir versuchen, einfach überhaupt nicht drüber nachzudenken und das wegzuschieben. Also nicht zu lösen, sondern einfach nur wegzuschieben und zu ignorieren.
Ja.
Und das ist bekanntermaßen überhaupt nicht gut. Ich habe da mal einen schönen Spruch gelesen, wenn ich ein Problem verdränge, dann geht es in den Keller, um zu trainieren und dann stärker wieder hochzukommen.
Das ist total gut, total gut. Ja.
Ja. Also ein Problem irgendwo wegzuschieben oder auch eine negative Emotion wegzuschieben, bringt nicht viel, weil es nicht weg ist. Also wir schieben es nur innerhalb unseres Systems irgendwo in den Keller. Ja. Lassen wir es mal bei dem Beispiel, aber damit ist es nicht weg.
Ja.
Also ich darf es schon anschauen und darf es auflösen und darf mir da eine Lösung dafür einfallen lassen. Ja. Also Verdrängung ist für mich im Prinzip an der Stelle stehen bleiben und es ignorieren. Und Resilienz ist, das Problem wirklich anzupacken, zu lösen und einen Schritt nach vorne zu gehen.
Ja, ja. Na, ich kenne das von mir selber natürlich auch. Ich habe das früher, bevor ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung so beschäftigt habe, auch häufig mir so eingeredet, ah, das wird schon besser, das wird von alleine besser. Ich habe gemerkt irgendwie, das und das passt nicht, die Arbeitsstelle passt nicht, dies passt nicht, Beziehung passt nicht und sowas. Und dann dachte ich, oh, naja, irgendwann wird es schon besser. Ne? Und das ist dann, glaube ich, so dieser Unterschied, den du jetzt auch so beschrieben hast. Wenn ich merke, irgendwas passt nicht, aha, warum passt es denn nicht und was kann ich denn jetzt machen, um es aktiv zu verändern und auch vielleicht, um zu verstehen, warum befinde ich mich so überhaupt in dieser Situation, in der ich gerade bin. Was würdest du sagen? Also ich meine, kann so ein Stress, also wenn ich jetzt so einen Stress oder eine Krisensituation oder sowas habe, wäre doch viel mehr Stress, also das, was wir alle irgendwie gefühlt täglich erleben, das in diesem schnelllebigen Leben, kann das auch was total Positives haben? Also so dieses Gefühl von Stress, wie ist da so deine Erfahrung?
Fälle will ich die Frage mit Ja beantworten.
Ja.
Es gibt den sogenannten Eustress.
Ja.
Wir haben ja, sage ich mal, zwei Extreme. Das eine ist die Unterforderung. Das kennen wir auch alle, wenn wir gerade in der Arbeit entweder extrem routiniert sind in dem, was wir tun, oder wenn wir einfach viel zu wenig zu tun haben. Dann sitzen wir rum, wir langweilen uns, wir werden müde, wir werden so ein Stück weit apathisch. Also ich kenne das auch von mir nur oft, wenn ich im Büro zu wenig zu tun hatte und dann kam irgendeiner und wollte was, das hat mich total gestresst, weil jetzt war ich ja schon so im Nichtstun.
Das kenne ich leider auch sehr, sehr gut, dass ich schon in Bereichen gearbeitet habe, wo ich dachte, oh Gott, ich hätte jetzt einfach lieber 1000-mal mehr zu tun als dieses Gefühl, gerade nichts zu tun zu haben und dann tatsächlich, wenn dann doch jemand was will, so, oh nee, was jetzt?
Jetzt soll ich ja. doch noch was tun ja. heute, jetzt war ich doch heute so gut im Nichtstun. Ja. Also das frustriert uns unglaublich, es ja. stresst uns auch, also zu wenig zu tun zu haben, unterfordert ja. zu sein, stresst uns und unsere Leistungsfähigkeit geht massiv runter.
Ja.
Das ist so das eine, die Unterforderung. Und das andere ist dann die Überforderung. Da haben wir ja. auch einen sehr hohen Stresspegel. Wir haben eine niedrige Leistungsfähigkeit, weil wir einfach viel zu gestresst sind. Und da sind wir in dieser Phase Erschöpfung, Nervosität, Burnout, unsere sehr weit verbreitete Krankheit ja inzwischen.
Ja.
Und Angst- und Panikattacken und solche Geschichten. Das alles passiert in der absoluten Überforderung. Und da ja. dazwischen, also zwischen der Unterforderung und der Überforderung, da liegt diese Eustress. Phase oder wie man das sagen will. Und in der Situation sind wir konzentriert, wir sind motiviert, wir haben Energie, wir sind kreativ, wir können super gut denken.
Ja.
Unsere Leistungsfähigkeit ist richtig hoch. Also das heißt, wir Menschen brauchen schon einen gewissen Stresslevel, damit wir gut ja. funktionieren. Und ja. der ist auch für jeden wieder individuell. Aber wir funktionieren nicht gut, wenn wir unterfordert sind, und wir funktionieren auch überhaupt nicht gut, wenn wir überfordert sind.
Ja. Das hast du schön auch wieder also erklärt. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Diese zwei Pole, genau, und klar, wenn du dich dazwischen drin bewegst, dann ist es auch so, ja, dass Menschen gut funktionieren. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand total akuten Stress hat und fühlt sich so total überfordert und weiß gar nicht mehr, wie er jetzt weitermachen soll? Was wäre so dein bester Tipp, um sich da wieder in diese Mittelzone zu bringen zwischen Über- und Unterforderung?
Also als erstes mal in die Selbstverantwortung zu gehen. Also überhaupt mal festzustellen, dass es so ist und dass derjenige Mensch jetzt auch ein Stück weit natürlich selbst dafür verantwortlich ist, das zu ändern. Es gibt natürlich Situationen im Leben, wo das schwierig ist, weil wir, keine Ahnung, mitten in einer Projektabgabe gerade hängen und eben alles am Kippen ist und es irgendwie gerade kein Links und Rechts gibt. Aber erstmal zu sagen, okay, ich bin gerade am Limit, mir ist es zu viel, oder ich bin total unterfordert, mir ist es viel zu wenig, und das dann auch offen anzusprechen, sei es in der Arbeit oder in der Familie oder wo auch immer gerade eben der Stresspegel überhaupt nicht passt, einfach mal mit den beteiligten Personen drüber sprechen und überlegen, was man vielleicht gemeinsam verändern kann. Dann, was immer ganz kurzfristig akut sehr gut hilft, ist Bewegung, aus meiner Erfahrung. Also liegt einfach daran, dass wenn wir so voll gepumpt sind mit Stresshormonen, also wenn wir in so einer richtigen Stresssituation sind, dann schüttet unser Hirn ja unglaublich viele Stresshormone aus.
Ja.
Kommt evolutionär gesehen noch aus der ganz frühen Phase der Menschheit, wenn wir unter Stress waren. Wir haben zum Beispiel auch ganz viel Adrenalin im Körper gebraucht, um, wenn der Säbelzahntiger kam, schnell wegzulaufen. Ja, in der Phase war das halt nur praktisch. Also wir schalten heute noch in einen Kampf- und Fluchtmodus, wenn wir extrem Stress haben oder auch Angst haben, was oft durch den Stress ja dann auch ausgelöst wird. Und wenn wir uns in diesem Kampf-Fluchtmodus befinden und voll sind mit Stresshormonen, haben wir keinen Zugriff auf unseren bewussten Verstand. Ja, dann sind wir in unserem Reptiliengehirn tatsächlich, also in unserem Hirnstamm gefangen und haben nicht viele Möglichkeiten zu handeln. Und das Wichtigste ist, da erstmal wieder rauszukommen, also den Stress aus dem System zu bekommen. Und da hilft eben einfach körperliche Bewegung. Das muss jetzt auch kein Marathon sein, den wir laufen, aber einfach mal aufzustehen, rauszugehen, um Block zu laufen oder ein paar Übungen, Kniebeugen, Liegestützen, was auch immer zu tun, einfach den Körper bewegen. Atmen, sich einfach mal hinsetzen, fokussieren, auf die eigene Atmung konzentrieren, ruhig werden, so den Stresspegel senken. Und was ganz herrlich funktioniert, ist Lachen.
Ja.
Vielleicht hat man die Möglichkeit, kurz irgendwas Lustiges sich anzuschauen oder mit einem Kollegen zu sprechen und irgendwie versuchen, zu lachen zu kommen. Und wenn das alles nicht funktioniert, die beste Übung ist noch, sich vor den Spiegel zu stellen und sich einfach anzugrinsen.
Ja.
Ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, hilft tatsächlich, weil durchs Lächeln werden verschiedene Muskeln ja aktiviert, und diese Muskeln senden dem Gehirn, hey, Gehirnbesitzer ist glücklich, der lächelt gerade.
Ja.
Ob es dir in dem Moment danach ist oder nicht, ist komplett egal erstmal fürs System. Ja, dein Körper funktioniert so, es passiert automatisch. Ja. Und wenn du mal eine halbe Minute vom Spiegel stehst und dich blöd anlächelst, obwohl du gerade völlig gestresst bist,
dann musst du lachen.
Ja. So, und damit kommst du einfach aus diesem extrem akuten Stress erstmal ein Stück weit runter.
Ja.
Und dann ist es noch spannend, mal zu fragen, was ist denn die Hauptstressquelle? Mhm. Ja, und da gibt es eine aktuelle Studie, die besagt, dass gerade bei uns Frauen die Hauptstressquelle, nämlich mit 48%, unsere zu hohen Ansprüche an uns selbst sind.
Würde ich direkt unterschreiben.
Ja, ich auch. Also das heißt, es ist sehr viel hausgemachter Stress, den wir haben. Bei Männern ist es übrigens die zweithöchste Stressquelle mit 37%. Mhm. Bei Männern ist die erste Stressquelle die Arbeit, geben die mit 54% an. Mhm. Die kommt bei uns Frauen, glaube ich, an zweiter Stelle dann. Mhm. Aber egal ob bei Männern oder bei Frauen, ist ein sehr, sehr hoher Stressfaktor eben unsere hohen Ansprüche an uns.
Ja. Da fällt mir jetzt direkt auch, was ja auch noch eine weitere Frage ist zum Thema Glaubenssätze. Also diese Ansprüche an uns selber, das sind ja tatsächlich meistens, ist ja dann auch dem zugrunde liegend Glaubenssätze, die wir in uns tragen und diese Ansprüche an uns selber, also zu glauben, nur wenn ich so und so viel leiste, dann werde ich hier gesehen und angenommen und so weiter. Das Thema Glaubenssätze, vielleicht einfach nur kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe übrigens, man hört das jetzt nicht so sehr. Jetzt wird im Haus doch wieder gebohrt. Nimmst du es wahr, Sandra?
Ich habe es ganz kurz gerade, aber nur ganz, ganz leise im Hintergrund gehört. Ist überhaupt nicht schlimm.
Ja, also Entschuldigung an alle, die den Podcast jetzt hören. Das sind große Bauarbeiten bei uns im Haus und mit der Stunde Ruhe hat es jetzt wohl noch nicht ganz so funktioniert. Aber gut, kleine Ausreißer. Genau, das Thema Glaubenssätze. Also Glaubenssätze sind ja diese tiefliegenden Überzeugungen, die am ehesten oder die meisten davon ja in frühester Kindheit entstanden sind und dann sich natürlich durch das Leben durchziehen beziehungsweise ja verstärken können, weil das ja die Brille ist, durch die wir dann unser Leben sehen und natürlich dementsprechend solche Erfahrungen in unser Leben ziehen. Was würdest du sagen, Sandra, jetzt auch in Bezug auf diese Ansprüche an sich selber oder Stress allgemein im Leben, wie können Glaubenssätze jetzt die größten Förderer oder auch Verhinderer sein? Also was ist so deine Erfahrung auch mit Klienten?
Glaubenssätze sind wirklich was uns ganz massiv beeinflusst im Leben. Also die sind absolut nicht zu unterschätzen. Mhm. Und das Interessante ist, dass viele Menschen schon das Wort Glaubenssätze noch gar nie gehört haben, die sich eben mit Persönlichkeitsentwicklung noch nicht beschäftigt haben. Viele haben es schon mal gehört, wissen aber jetzt auch nicht so genau, was es ist. Und die allerwenigsten wissen, welche Glaubenssätze sie tatsächlich haben und wie sie dadurch beeinflusst werden. Und ich hatte zum Beispiel jetzt eine Klientin vor kurzem, die war 3 Monate bei mir und die hatte einen ganz, ganz starken Glaubenssatz, den wir schnell entdeckt haben und der hieß, ich bin nicht gut genug, weil ich ein Mädchen bin. Das hatte die von frühester Kindheit eingetrichtert bekommen, leider. Waren sehr männerdominierende Familie, sage ich mal, wo die Männer einfach mehr gezählt haben. Und die Mädchen nicht so viel wert waren wie die Männer oder die Jungs.
Ganz spannend, wenn ich kurz einwerfen darf. Ich habe hier einen Nachbarn in der Straße und dann hat er mich gefragt, also weil ich ja schwanger bin und es ja jetzt auch nicht mehr zu übersehen ist, na, was wird's denn? Und da habe ich gesagt, das wird ein Junge. Und er hat gesagt, na dann ist ja alles gut. Also da dachte ich, wow, okay, das ist was tatsächlich bei älteren Menschen noch ziemlich im System hängt, dass es tatsächlich besser ist, ein männliches Kind auf die Welt zu bringen und dass Männer dann irgendwie doch wertvoller oder besser oder wie auch immer sind. Also ganz spannend.
Ja, also es ist wirklich immer noch, auch wenn wir so viel zum Thema Gleichberechtigung und allem tun und das auch alles in die richtige Richtung geht, aber es braucht noch definitiv, bis wir da... bis wir die alten Themen da irgendwie aus den Köpfen haben, sagen wir es mal so. Mhm. Und auf alle Fälle, der hat diese Frau natürlich unglaublich blockiert, dieser Glaubenssatz. Und was wir Mädchen auch ganz oft zu hören bekommen in der Kindheit, ist dieses, du bist ein Mädchen, du musst brav sein.
Ja.
Also das ist auch so ein Klassiker. Mhm. was wir alle haben, ist sowas wie, ich muss stark sein, ich muss mich anstrengen, ich muss es allen recht machen. Mhm. Das sind auch so Glaubenssätze, die, oder zumindest ganz, ganz viele von uns haben, natürlich nicht alle. Und natürlich, wenn wir solche Glaubenssätze haben, und die sitzen ja im Unterbewusstsein, ja, die sind uns ja nicht bewusst, wenn wir uns noch nicht damit beschäftigt haben, dann sind es absolute Verhinderer, weil wir uns dann auch viel zu wenige Dinge zutrauen. Mhm. Und vielleicht noch mal kurz zu den Glaubenssätzen, wenn wir uns überlegen, die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, wie du sie siehst, wie ich sie sehe, ist komplett subjektiv. Ja. Also es gibt keine objektive Betrachtung der Welt, sondern wir sehen die Welt immer als Subjekt, also als Person, mit eben unseren ganzen Filtern und Glaubenssätzen, die wir da vor den Augen oder vor den Sinnen haben.
Ja.
Und wenn wir diese Filter werden gesetzt durch Erziehung und durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn wir die nicht hinterfragen, dann laufen die eben so auf Autopilot-Einstellung, mhm, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wenn du von außen einen Reiz bekommst und den wahrnimmst über deine Sinne, also du siehst etwas, du hörst etwas, du schmeckst etwas, mhm, wird dieser Reiz sofort gefiltert von, mhm, deinem Gehirn. Das machst du überhaupt nicht bewusst, sondern das passiert sofort. Das wird gefiltert, bewertet und interpretiert.
Ja.
Du hast sofort eine Meinung. Ja. Und das ist dein Glaubenssatz, der da dazwischen hängt. Und im Anschluss folgt dann deine Reaktion. Und als Beispiel, wenn du dir vorstellst, du läufst durch die Straßen und dir kommt ein Mensch entgegen und du siehst ihn zum ersten Mal. Was machst du? Du schaust dir den optisch an, mhm, und du hast sofort irgendeine Meinung dazu. Ja? Also das geht überhaupt nicht, ja, anders. Du kannst einen anderen Menschen zum Beispiel nicht neutral anschauen, sondern du, ja, hast sofort eine Meinung. Du schaust, was hat er für eine Kleidung, was hat er für eine Frisur, was hat er für eine Hautfarbe, wie alt, wie jung, was auch immer. Und du hast sofort irgendwie eine Meinung, ob die jetzt stimmt oder nicht, aber die ist erstmal da.
Ja.
Und das ist das, was unser Gehirn und unsere Glaubenssätze eben machen. Die filtern für uns die Welt. Und das ist auch ganz wichtig, weil ansonsten würden wir verrückt werden. Ja, wenn das alles ungefiltert auf uns einprasselt, so wie das in unseren ersten Lebensjahren noch passiert, bevor wir diese Filter eben aktivieren, würden wir komplett verrückt werden.
Ja.
Die Frage ist eben nur, sind diese Filter die für uns positiv, die wir da gesetzt haben, oder sind die eben negativ? Mhm. Und je nachdem, ob ich viele positive oder viele negative Filter habe, werde ich auch die entsprechenden Dinge sehen. Es gibt auch zum Beispiel so eine Idee, wenn drei Männer, selbes Alter ungefähr, oder können auch drei Frauen sein, völlig egal, durch eine neue Stadt laufen. Und wenn wir mal im Beispiel der Männer bleiben, der eine ist Architekt, mhm, der andere ist autoverrückt, ein Autonarr, mhm, und der andere sucht gerade eine Freundin. Und die drei sind zum ersten Mal in der neuen Stadt und die laufen da durch. Und am Ende fragst du die, wie fandest du denn jetzt die Stadt? Dann wird dir der Architekt von Häusern erzählen, die ihm aufgefallen sind, von irgendwelchen, ja, Bauwerken. Der Autoverrückte wird dir erzählen, welche coolen Autos er gesehen, ja, hat, was ihm aufgefallen ist. Und der gerade eine Frau sucht, wird dir berichten, ob in der Stadt hübsche Frauen rumlaufen.
Ja, ja. Das ist
weil
super
die unterschiedlich, ja, gefiltert, ja. Ja, weil die, ja, unterschiedliche Filter vor den Augen haben. Und, oder wenn wir zum Beispiel, ich wollte meinen VW-Bus mir kaufen.
Und dann gab es nur, egal, noch VW-Busse auf der Straße.
Es gab
Straße,
nur noch,
oder,
VW-Busse. Ja, genau.
Ich sehe auch nur noch Schwangere übrigens. Also.
Ja, genau. Das ist auch ein schöner, ja, Filter. Das sind aber die harmlosen Filter. Die sind ja, ja, die beeinträchtigen uns jetzt nicht. Aber die zeigen, wie es funktioniert.
Ja, ja, total. Was hältst du davon, von Affirmationen oder von irgendwie bewusst sich Glaubenssätze rein, also injizieren zu wollen, sozusagen? Wollte ich nicht indoktrinieren, also sich einzupflanzen, also Glaubenssätze umzuformulieren. Glaubst du, das geht so einfach? Oder, weil ich meine, jeder Mensch hat ja überhaupt so, wie du auch schon beschrieben hast, so blinde Flecken. Den meisten Menschen ist erstmal gar nicht bewusst, was für Glaubenssätze sie haben. Und trotzdem gibt es ja auch zum Beispiel Coaches oder wie auch immer, die damit arbeiten, ja, okay, dann gibst du dir immer wieder diese Affirmation und formulierst sozusagen Glaubenssätze um. Denkst du, das kann funktionieren oder glaubst du, dass es wirklich dieses erstmal so ein Auflösen braucht, zu erkennen, ah, welche habe ich, woher kommen die und sind die überhaupt wahr? Also dieses Überprüfen für sich.
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus dem allem, was, mhm, du jetzt gesagt hast. Also zum einen, klar, ich muss sie erstmal herausfinden, was habe ich denn, mhm, für welche. dann hinterfragen, ob die für mich noch passen oder ob ich sie vielleicht gerne doch verändern will. Das kann dir auch keiner von außen sagen. Ja? Also das ist was ich für mich entscheiden muss oder darf. Ja. Ist dieser Glaubenssatz noch stimmig für mich? Will ich den weiterhin haben oder will ich ihn vielleicht verändern? Und dann, wenn ich entscheide, dass ich den verändern möchte, dann hilft es mit Sicherheit, wenn ich den erstmal überhaupt formuliere, wie ist er denn? Überlege, ob er stimmt, und wenn ich feststelle, nee, er stimmt nicht, ich möchte ihn anders haben, dass ich ihn dann umformuliere.
Ja.
Und das ist etwas, was man durchaus selber machen kann, und da helfen auch Affirmationen. Aus meiner Erfahrung ist es aber relativ schwierig für die Menschen, das selbst zu machen, an ihren Glaubenssätzen zu arbeiten, weil es schon mal ganz schwierig ist, herauszufinden, welchen man überhaupt hat. Ja. Also gerade in der Arbeit mit Glaubenssätzen hilft es ganz oft, wenn man sich da wirklich mal einen Coach oder einen Trainer oder wen auch immer nimmt, der sich damit ein bisschen auskennt und einem da auch mal durchführt, weil das ist natürlich auch ein Prozess, den man da dann geht, um so einen Glaubenssatz umzudrehen.
Ja.
Und da gibt es zwar auch Anleitungen im Internet und so weiter, aber da tun sich die Leute oft wirklich schwer damit, ist meine Erfahrung. Also da ist es besser, wenn man noch jemanden hat, der einem dadurch begleitet.
Ja. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich selber auch gemacht. Also nicht nur an mir, sondern auch mit Klienten. Dass es vor allem braucht es ja oft so eine ganz schonungslose Ehrlichkeit mit sich selber. Und da wir das manchmal gar nicht ganz gerne haben wollen, zu erkennen, scheiße, ja, vielleicht glaube ich, dass irgendwie alle Männer Schweine sind und möchte das aber gar nicht glauben und sammle aber immer wieder die Erfahrung, dass ich immer irgendwie wieder die gleichen Typen an Land ziehe, die dann mir auch nicht gut tun. Ne? Also ja, diese... Ja, Ehrlichkeit auch mit sich selber, die ist manchmal leichter von außen zu ertragen, wenn das jemand ist wie ein Coach oder wie auch immer.
Eine neutrale Person, ja.
Ja.
Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, ist auch so ein Glaubenssatz, den einige haben, den du gerade gesagt hast.
Ja, also tatsächlich habe ich für mich in diesem Bereich auch viel auflösen dürfen, bis ich jetzt einen Partner habe, also der wirklich auch zu mir passt, weil einfach so viel da noch war. Ja.
Ja, aber was ist passiert? Schau, du hast es bei dir geändert, in deiner Art, wie du darüber gedacht hast, wie du in dem Fall über die Männer gedacht hast, und hast entsprechend dann auch einen anderen Mann, einen anderen Typ Mann angezogen und dir in dein Leben gezogen. Und das ist eben genau, wie es funktioniert. Ja. Wenn du dein Denken nicht verändert hättest, wäre dir wahrscheinlich auch dieser Mann nicht ins Leben gestolpert.
Ja, wahrscheinlich hätte ich ihn halt auch nicht gesehen. Ne? Das ist das, was du vorhin ja so schön beschrieben hast mit den Filtern. Wie soll ich es denn sehen, wenn meine Brille heißt, Männer sind so und so und so. Von tiefstem Inneren her wünsche ich mir aber so oder so jemand, kann es aber gar nicht wahrnehmen, weil eben die falsche Brille auf der Nase sitzt. Ja. Genau. Also ich finde Glaubenssätze auch ein super, super wichtiges Thema, und es kann, also einfach so viel Positives verändern, da zu schauen, okay, was glaube ich in dem Bereich oder zum Beispiel zum Thema Geld, das ist auch super spannend, was passieren kann, wenn Menschen da die Glaubenssätze verändern. Ja. Sandra, wenn du jetzt nur eine Message hättest, die du an andere Menschen weitergeben könntest zum Thema Lebenszufriedenheit, also wie führe ich jetzt ein glückliches und erfülltes Leben, was wäre deine?
Glaub an dich. Ganz kurz und knapp. Glaub an dich. Und und dann können wir es noch weiterführen. Werde dir deiner Stärken bewusst, arbeite an dir selbst, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Ja. Gönn dir vielleicht auch wirklich mal einen Coach oder einen Workshop oder was auch immer. Lass dir helfen von anderen Menschen, die den Weg schon gegangen sind. Ja.
Ja.
Wir investieren oft so viel Geld in irgendwelche Dinge, die uns am Ende nicht wirklich weiterbringen im Leben.
Ja.
Und für solche Dinge ist uns dann oft das Geld zu schade, also für uns selbst, für unsere eigene Entwicklung. Ja. Und es gibt so viele tolle Angebote da draußen. Je nachdem, was man gerne haben will, in Form von Seminaren, von Coachings, von Workshops, von Trainings und was es nicht alles gibt, sowohl online als auch offline. Und da ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen, da wirklich im Rahmen der Möglichkeiten auch in sich selbst zu investieren.
Ja, das hast du schön gesagt, finde ich, dieses gönn dir mal auch einen Coach, weil tatsächlich, die Menschen schaffen sich so viele Sachen an und kompensieren im Außen, dadurch, dass ich jetzt neue Schuhe, neues Kleid oder wie auch immer habe, um dieses Gefühl im Innen zu verändern, aber es wird sich ja nicht verändern durch das Kleid oder so, sondern tatsächlich dann,
kurz.
Wenn sich, ja, wenn sich im Innen was verändert.
Und da habe ich, dauerhaft halt auch was davon. Ja, ja. Das ist eine dauerhafte Investition, weil ich meine Lebenszufriedenheit dann dauerhaft steigere. Nicht durchs neue Kleid habe ich einen kurzfristigen Effekt, aber wenn ich mich im Inneren verändere, habe ich einfach einen langfristigen Effekt.
Ja. Da brauche ich gar nicht mehr so viele neue Kleider und dann ist vielleicht das Geldthema auch gelöst.
Genau.
Genau, da finde ich vielleicht, dass die alten Kleider mir total schön aussehen, weil sich mein Selbstbild geändert hat.
Ja, genau.
Ja, ja. Sandra, wenn Menschen dich jetzt finden wollen, um dich zu kontaktieren, weil sie ein Coaching bei dir wollen oder noch mehr über dich erfahren möchten, über deine Arbeit, du hast ja am Anfang so viel erzählt, was du alles machst. Also wie finden dich Menschen am besten?
Ich habe zum einen eine Homepage zu finden unter gehirnbedienung.de. Mhm. Ansonsten bei Google nach meinem Namen suchen, da tauche ich überall auf und ich bin so ziemlich auf allen Social Media Kanälen auch unterwegs. Also LinkedIn, Instagram, Facebook kann man mich auch überall finden. Twitter auch.
Genau, da kommen auch nochmal die ganzen Links, kommen dann runter in die Shownotes, dass du auch einfach zu finden bist für die Hörerinnen und Hörer. Sandra, vielen, vielen Dank. Ich finde, es war jetzt so schön, weil du viele Sachen, du formulierst es so, dass es wirklich meiner Meinung nach total verständlich ist für jeden, auch für alle, die noch nie was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt haben, wie du das erklärst, auf deine Art, so ruhig, entspannt und dann auch mit so, ja, Wörtern, die andere, glaube ich, super gut verstehen können. Also die, wie gesagt, nicht irgendwie vom Fach sind oder so. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, es hat ganz vielen Menschen geholfen, jetzt auch das Thema so Persönlichkeitsentwicklung, also dieses komplexe Thema auch greifbarer zu machen und anschaulicher zu machen. Also vielen, vielen Dank dafür. So schön, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und für dein Feedback. Freut mich sehr, dass du das so siehst und ich hoffe, dass wir mit unserem Gespräch ganz viele Menschen für das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch begeistern können.
Ja.
Und wie gesagt, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Hat mir riesen Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne.